Mahlzeit.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt hallo. Und herzlich willkommen im Programm hier bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz und allen angeschlossenen Streamingstationen. Und herzlich willkommen zu Filmriss, dem Kinomagazin eures Vertrauens. Ja, sehr schön, buntes Programm heute hier bei Filmriss. Viel Abwechslung in den nächsten zwei Stunden. Allen, die bei Radio Blau zugehört haben, haben sie das gerade schon gehört. Allen anderen sei es an dieser Stelle zum ersten Mal gesagt. Ihr könnt euch auf was gefasst machen. Bleibt dran, bleibt uns gewogen die nächsten zwei Stunden hier. Und das Einzige, was fehlt heute, ist der Flo. Aber den begrüßen wir gleich mit Musik. Und ich sage erstmal hallo hier im Studio bei Heiner.
Moin.
Mia.
Hallöchen.
Und Jasmin.
Hey, hi.
Nicht nur, weil heute der Apparat kaputt ist. Ich meine sowieso. Ich sehe sowieso nicht gern Fernsehen.
Es ist ja auch wirklich nichts im Fernsehen, was man gern sehen möchte.
Heute brauchen wir Gott sei Dank überhaupt nicht erst in den blöden Kasten zu gucken.
Nee.
Filmstart der Woche.
Jo, wir reden über die Filme in dieser Woche und ihr habt schon das fehlende S mitbekommen. Wir haben in dieser Woche mal wieder einen Filmstart der Woche und eine Top 3 und mir fällt dann gerade ein, während ich diesen Jingle abgespielt habe, dass wir früher eigentlich auch immer mit Platz 3 angefangen haben. Um die Spannung aufzubauen. Aber ich würde sagen, wir stellen einfach mal das Wichtigste voran. Und das Wichtigste ist in dieser Woche tatsächlich ein Debüt. Also schon echt bemerkenswert.
Ja, sogar ein Abschlussfilm.
Und sogar noch ein deutscher. Ja. Noch dazu quasi, genau. Und zwar ist es Vena. Und es ist der erste Film von Chiara Fleischhacker. Und ihr beide habt ihn gesehen und wart begeistert.
Ja, tatsächlich.
Ja.
Erzählt, warum?
Genau, also vielleicht erstmal so ein bisschen zu den Hard Facts, worum geht's. Die Hauptperson ist eine junge Frau, die hat Probleme mit Drogenkonsum, ist aber auch schwanger und dann steht auch noch eine Haftstrafe an und das ist auf jeden Fall schon mal ein wilder Mix, der, finde ich, auch ja quasi zu Klischees einlädt, fast schon. Das wird aber meiner Meinung nach jetzt nicht bedient und das fand ich sehr schön.
Nee, es wird gebrochen, es wird halt gezeigt, dass manche von diesen, also manche Leute sind halt einfach so, sie ist, also die Hauptfigur Jenny trägt halt, ich sag so Prollfam-Klamotten, halt sehr viel rosa Trainingsjacken und auffälliges Make-up, bewegt sich halt auch in so einer Hardstyle-Techno-Szene, sehr drogenaffin und das ist halt auch eins ihrer Probleme, dass sie und ihr Freund, von dem sie schwanger ist, Crystal Meth abhängig sind und auch anderen Drogen nicht abgeneigt. Eine Ärztin im Film drückt es halt auch so aus, ihr Körper ist ein Chemielabor und keine Blumenwiese. Und das sind halt Sachen, also diese Leute gibt es halt auch. Und die ziehen sich prollig an und die hören laute Musik, die vielleicht obnoxious ist und streuen Glitter auf ihre Blumen, aber es sind halt trotzdem Leute und das wird nie aus den Augen verloren, dass es halt eben ein Film ist, der eben diese Perspektive einnehmen kann und einen, ich würde sagen, wie so, ja, Working-Class-Charakter oder Halbwelt-Charakter erzählen kann als eine ernsthafte, komplexe Figur, ohne da jetzt eine künstliche, hohe Sprache reinzubringen, die Figur, sondern die redet halt, wie solche Leute eben reden. Das wirkt alles sehr natürlich.
Ich fand es auch sehr authentisch und ich fand halt toll, dass es halt eben nicht so eindimensional geblieben ist, ne? Dass es halt du hast gerade schon gesagt, sie streut Glitzer auf ihre Blumen, aber sie hat irgendwie eine große Liebe zu Orchideen, sind es in dem Fall. Und gibt auch einen kurzen Streit, weil dann der Freund die ins Schlafzimmer gestellt hat, die brauchen aber Licht und so. Also dass es ihr dann eben auch wichtig ist. Sie hat auch bereits ein Kind, mit dem sie total liebevoll, finde ich, umgeht und so. Das ist halt eben nicht ja, okay, wir haben jetzt irgendwie die Hard Facts, die ich vorhin schon aufgezählt habe, und gucken uns an, was die jetzt als nächstes verkehrt macht, so ungefähr. Sondern es ist eben so sehr, ja, sehr liebevoll und zugewandt erzählt, fand ich die Geschichte.
Ja, es erzählt, warum Jenny und warum halt auch eben beispielhaft drogenabhängige Menschen, die strugglen, eben Menschen sind, die Respekt verdienen, und wie unmenschlich Systeme auch mit ihnen umgehen können, wie halt, ja, sowas wie Strafvollzug, aber auch, ja, medizinische Versorgung zu bekommen, ist halt super schwierig, weil sie versucht halt Termine zu bekommen und wird halt abgelehnt, und es gibt halt keine Empathie für ihre, ja, besondere Situation dort, und man merkt halt, wie sie auch misstrauisch geworden ist und das von den anderen Leuten aber als ja, widerständig aufgenommen wird, dass es so ein sich selbst verstärkender Kreislauf ist, und das ist halt die bisschen die Tragödie da drin, wobei es halt eben nicht reines Melodrama ist, sondern eben auch die, ich würde sagen, die Selbstwirksamkeit der Figur in den Mittelpunkt stellt, oder der Figuren, das sind alle, haben halt ihre, treffen da ihre Entscheidungen und handeln und sind empathisch oder nicht, und es gibt auch Leute, die für sie eine positive Erfahrung sind und welche die ambivalente oder schlechte Erfahrungen darstellen, eben halt ihre Suche nach schönen Dingen, die sie halt schön findet. Und wenn es laute Musik und rosa Jacken sind oder wenn es halt diese Orchideen sind, aber halt auch eben kleine Dinge wie irgendwie einen Schmuck, den sie sich dann in ihre Zelle hängt. Das sind halt so Momente, wo man merkt, dass ihr das wichtig ist, ihre Umgebung zu gestalten. Und wie sie halt auch am Ende versucht, Abschiede zu navigieren, also die ihr, ja, mit ihrem vorherigen, also mit dem ersten Kind bis zu einem gewissen Grad verwehrt werden, und wo sie halt immer wieder sich eigentlich sich nur von ihm verabschiedet die ganze Zeit, weil sie ja, ihn nicht ständig sehen kann und ihre Mutter ihr das auch nicht zulässt, bei der der Sohn lebt, und ja, mit dem Kind, das sie sozusagen jetzt zur Welt bringen wird, versucht sie es anders zu gestalten, und das ist sehr herzzerreißend, finde ich. Also ich war da auf jeden Fall emotional berührt von dem Film, ja, aber eben auch nicht auf so eine ja, nur Leid-Ebene, sondern komplexe Figuren, komplexer Film.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, der lohnt sich sehr. Ich finde auch, obwohl die Handlung durchaus dramatisch ist, ist er trotzdem sehr ruhig. Also ich habe danach auch nochmal in den Soundtrack reingehört und dachte, ah ja, stimmt, so war auch die Stimmung. Wir haben auch ein Lied mitgebracht, auf jeden Fall, was wir bestimmt gleich hören.
Ja.
Was ich noch sagen wollte, fand ich spannend, und weiß ich auch, dass das der Regisseurin wichtig war, ist die Darstellung der Geburt des Kindes.
Ja.
Das war so sehr realistisch, und genau, es wird, ist ja häufig, weiß ich nicht, Filmgeburten sind so, weiß ich nicht, die gebärende Person liegt auf dem Krankenhausbett und dann wird irgendwann ein Baby ins Bild gehoben,
ja,
so, auch schon abgenabelt und
genau,
von
und wahrscheinlich schon irgendwie ein halbes Jahr alt oder
ja,
so.
Und von der Plazenta spricht niemand oder sieht niemand, und das ist da eben anders. Das fand ich auch toll und auf jeden Fall erwähnenswert.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt in den Credits Geburtsdouble.
Ja, genau.
Und ja, so plastisch ist es dann auch. Und der Film ist ja auch nach mit Vena nach der Ader, die Mutter und Kind sozusagen verbindet und das Baby mit Blut versorgt,
genau, die
benannt.
Vena Cava.
Ja, genau. Also das ist schon, ja, gut gemacht. Ich bin ja auch so ein Ausstattungsmensch, und die ist halt wirklich gelungen. Also man fühlt sich wie in so einer, ich versuch's schön zu machen, aber scheiter an meinem eigenen Leben, Wohnung, und gleichzeitig kommt Subkultur rüber und Tristesse in Amtszimmern oder der Versuch irgendwie in diese Tristesse einzelne Elemente reinzubringen. Also ich habe das Gefühl, dass jede Szenerie ist liebevoll gestaltet, jedes Kostüm ist liebevoll gestaltet, alle Figuren haben direkt einen Typ, wenn man sie sieht, und manchmal sind das halt sehr alltägliche Typen, aber dennoch präzise gezeichnet. Und ich möchte auch Emma Nova, die Jenny spielt, hervorheben als Schauspielerin, macht die das wirklich sehr fantastisch. Vorher halt eher in so Serienstoffen unterwegs gewesen, aber hier halt wirklich mit vollem Einsatz in die Figur rein.
Ja, fand ich auch ganz großartig. Also, große Empfehlung. Nicht umsonst Film der Woche.
Hat auch schon viele Vorschusslorbeeren bekommen, unter anderem den First Steps Award als bester Spielfilm und den Michael Ballhaus-Preis für die beste Kamera. Tatsächlich.
Ja, auch Kamera zu Recht, auf jeden Fall. Mhm. Und das halt eben, wie gesagt, für einen Diplomfilm. Also es ist, ja, wirklich starkes Debüt, und wir sollten auf Chiara Fleischhacker, glaube ich, ein Auge lassen.
Ja.
Auf jeden Fall. Gut, dann vielleicht auch beim nächsten Mal irgendwie auf der Berlinale, wäre ganz schön. Dann auch mal richtig groß auf der Bühne. Hier also jetzt ab dieser Woche im Kino Vena. Und ich habe von Paul White Smile, See the Light hier aufliegen. Interessanterweise, ja, das andere habe ich nicht gefunden, ehrlich gesagt. Also das war irgendwie...
Spotify.
Ja, Spotify werde ich ja gar nicht erst anwerfen. Das fangen wir gar nicht erst an.
Na gut.
Deswegen habe ich das genommen. Erstaunlicherweise heißt der Typ Paul White, aber ich höre die ganze Zeit irgendwie nur Frauen singen. Aber
vielleicht hat er das geschrieben.
Wahrscheinlich. Hört selbst, hier ist Paul White mit Smile aus dem Soundtrack zu Vena.
Smile! Mr. President. Wow, das ist, was für eine Freude. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass wir hier nicht oft ausgelassen werden.
Platz 2.
Ja, wir haben, ich erwähne es immer wieder gerne, für die einen oder anderen, die es vielleicht nicht kennen, weil sie uns erst seit einem Jahr oder so hören, tatsächlich mal wieder eine Top 3. Es ist lange her, dass wir tatsächlich irgendwie 3 Filme zusammengekriegt haben und dieses Mal sind es sogar noch mehr, die es auch wirklich wert sind, aufs Treppchen gehoben zu werden.
Ich kannte die Möglichkeit dann vorher nicht, sonst hätte ich schon einiges auf Treppchen gehoben.
Genau, jetzt weißt du es für die Zukunft. Aber du hast ja auch einen würdigen Film mitgebracht, der hier auf Platz 2 steht und das freut mich umso mehr, muss ich sagen. Ich habe ihn nämlich noch nicht gesehen, aufgrund der Tatsache, dass der liebe Ringo Rösner wirklich ein sehr guter Freund ist, Leipziger Filmemacher. Und der hatte zuvor mit Markus Stein gemeinsam Unter Männern gemacht, der das schwule Leben in der DDR beleuchtet hat. Und die beiden haben jetzt wieder einen Film gemeinsam gemacht, wobei Ringo Rösner als Drehbuchautor tätig war und Markus Stein die Regie übernommen hat. Und es geht um ein Berliner Thema, es geht um Baldiger.
Genau, es geht um Jürgen Baldiger, Fotograf und Tagebuchautor, würde ich mal sagen, aber auch Stricher und Koch und schwule Szenepersönlichkeit der 80er und frühen 90er Jahre in West-Berlin. Er ist als Arbeiterkind aus Essen in die Freiheit der Großstadt gekommen, hat sich dort schnell eingefunden, hatte große Freude an viel Sex und wie es leider in den 80er Jahren vielen geschehen ist, wurde er dann mit HIV infiziert, was sein Leben ja nochmal verändert hat und dem einen Schwung mitgegeben hat. Vorher hatte er es eher mit Lyrik probiert und dann ist er Fotograf geworden, fast schon manisch so, hat angefangen, seine Umwelt, seine Lebenswelt zu fotografieren und dabei dann mehrere Bücher herausgegeben, die eben jeweils praktisch Abschnitte seines Lebens, Themen, die ihn interessiert haben, dargestellt haben. Was Besseres als den Tod finden wir alle mal. Da geht es halt um den Umgang mit AIDS, also als es schon ausgebrochen ist bei ihm und praktisch die Erlebnisse im Krankenhaus und Begleitung seines Sterbens. Im Tundenbuch geht es um Tunden, was eine im Grunde queere Geschlechtsidentität Szene war, die in Berlin zu der Zeit groß existiert hat und dort auch im Film vorgestellt wird, finde ich auch ein wichtiges Zeitdokument, weil das heute viel verloren gegangen ist, was eben halt sozusagen in der Vor-Internet queeren Szene so unterwegs war. Und wir bekommen das Ganze in sehr schönen Bildern und eindrucksvollen Bildern präsentiert. Viele davon eben Fotos von Jürgen Baldiger selbst geschossen, die hier auf große Leinwand gebracht werden, aber eben auch nachgestellte Aufnahmen, Archivmaterial, Interviews von Leuten von damals aus seinem Leben oder aus der Szene, die eben was zu sagen haben und auch Ausschnitten aus seinen Zeichnungen, Tagebüchern und dergleichen, die auch teilweise animiert werden. Die Montage ist sehr, sehr gut, also Schnitt haben wir hier Brigitte Maria Schmiedle auch nochmal zu danken, wenn wir schon Markus Stein und Ringo Rösner erwähnen, die alle gute Arbeit gemacht haben. Also das Buch von Ringo Rösner auf jeden Fall auch eine Stärke des Ganzen, weil es eben so sehr Baldigers Stimme beibehält und man fühlt sich halt, als würde er einem von seinem Leben erzählen. Und das finde ich auch eben einfach an der Biografie und am Film beeindruckend, wie sehr er auch eben todkrank noch selbstwirksam war, wie sehr er eben künstlerisch sein eigenes Erbe geschaffen hat, gesehen hat, wie er Erfolge hatte. Und der Film ist überraschend lang, und damit meine ich nicht, dass er sich lang zieht, sondern einfach, wie lange Baldiger eigentlich gelebt hat, wie viel er geschafft hat, während er scheinbar sicher totgeweiht ist und damit auch die Erwartungen an solche Krankheitsbiografien bricht, indem er halt einfach das meiste da rausgeholt hat, was ein Mensch herausholen kann. Insofern wirklich beeindruckender Blick auf eben eine interessante Person, auf eine Szene, die es so heute nicht mehr gibt, aber die noch immer Relevanz hat. Absolut sehenswert. Hinweis natürlich, dass Baldiger ein sexpositiver Schwuler war und ihr entsprechend Darstellung von Sexualität und Nacktheit in diesem Film komplett erwarten könnt, neben dem AIDS-Thema. Also muss man bereit sein, sich anzugucken, dann ist es aber auch wirklich, wirklich sehenswert. Für mich auf jeden Fall Dokumentation des Jahres. Wir werden sehen, ob es in meiner Top 10 schafft. Ist aber auch ein Film, der ja, mir viel gegeben hat gerade.
Schön. Das freut mich sehr. Der lief auch auf der Berlinale, da hat er seine Premiere gehabt. Und ist jetzt zu sehen.
Um das Googlen zu erleichtern, der volle Titel des Films ist Baldiger entsichertes Herz.
Baldiger entsichertes Herz ab dieser Woche im Kino und auf Platz 2 bei uns.
Platz 3.
Und insgeheim der Filmstart der Woche für Flo, den ich jetzt ganz herzlich begrüße in der Leitung. Hallo.
Hallo.
Grüß dich, hi. Wir wollen reden über ja, die Rückkehr, die furiose Rückkehr des Hongkong-Kinos auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber dann doch irgendwie was ganz anderes. Wir wollen reden über City of Darkness, der eigentlich im internationalen Originaltitel heißt, also die Na? Übersetzung quasi ist Twilight of the Warriors Walled In. Das deutet schon ein bisschen darauf hin quasi, womit wir es hier zu tun haben. Wir haben es hier mit zu tun mit einem Gangsterfilm, der in der ehemaligen Kowloon Walled City spielt. Das ist ein absolut abgefahrenes, abgefahrener Stadtteil gewesen. Ein rechtsfreier Raum, in dem, damals war ja Hongkong noch von der Kolonialmacht China eingenommen und von der Kolonialmacht England eingenommen und war quasi so die Insel angrenzend an China. Eine demokratische Insel auf der einen Seite, aber halt eben doch auch eine kontrollierte von England. Und dann gab es halt eben da einen Streit zwischen China und England, logischerweise immer wieder. Und das führte dazu, dass hier in einem Areal in Kowloon, es war nicht so wahnsinnig groß, quasi ein rechtsfreier Raum entstand, ein Ort entstand ohne irgendwelche Meister. Dort flohen vor allen Dingen jene hin, die Dreck am Stecken hatten. Dort halt eben auch das schnelle Geld gesucht haben. Und vor dem Abriss lebten dort 35.000 Menschen in winzigen Zellen auf einer Fläche von knapp 3 Hektar. Der am dichtesten besiedelte Ort der Welt war das für diese Zeit, beherrscht von den Triaden, vom Rauschgifthandel. Und 1993 dann nach der Rückgabe Hongkongs von England an China abgerissen. Und dort ist mittlerweile ein Park, da gibt es halt auch so eine Plakette, die man dort sehen kann, die noch darauf hinweist, was dort mal gewesen ist. Und es sind einzelne Elemente halt irgendwie auch erhalten, die daran erinnern. Aber dieser Ort selbst existiert nicht mehr und wird aber jetzt wieder zum Leben erweckt von Soi Chang. Hast du die Filme gesehen von ihm bisher? Limbo, Mad Fate hatte ich gesehen auf der Berlinale.
Ich habe Limbo tatsächlich gesehen, auf dem Fantasy Filmfest damals. Und fand den ja zumindest optisch und sowas extrem interessant und spannend. Also vor allem dieses Schwarz-Weiß, diese krasse Ausstattung, die ja alles schlimm war. Und kann, glaube ich, direkt übergehen, das ist halt hier auch wieder so. Also was die da alles sowohl aus dem Computer rausgeholt haben, weil na klar, ist nicht alles echt, aber auch die ganzen Sets, die die gebaut haben, um Kowloon da auferleben zu lassen, sag ich mal, ist schon sehr, sehr krass.
Ja, es sind die 80er also, vor allen Dingen halt, ne, die uns hier bewegen. Und das ist schon nicht nur erkennbar an den Frisuren und den Klamotten, sondern halt irgendwie auch durchaus an der Atmosphäre des Films.
Ja, und einfach, also ich finde halt wirklich so alles, was diese Stadt an sich, was gebaut ist, so wie viel Details da einfach drin sind, so, dass da überall irgendwelche Kabel, die, alles ist irgendwie, du hast nie das Gefühl, du bist in einem 4x4 Meter Holzblock oder sowas, obwohl es das bestimmt auch oft genug einfach nur ist, sondern es hat immer das Gefühl, okay, da hat sich jemand sehr viele Gedanken gemacht, wie das alles aussieht. Was ich leider nicht gesehen habe, sind sehr viele Hongkong-Filme aus den 80ern, die halt vermutlich auch referenziert werden, beziehungsweise auf deren Geist er zurückgeht. Deswegen bin ich tatsächlich ein bisschen traurig, dass Robert den nicht gesehen hat und hier ist, weil ich glaube, der hat da deutlich mehr Filme gesehen aus dieser Ära.
Da kann ich auch noch was zu sagen, so auf jeden Fall. Aber ja, das würde ich dann gleich so als Kritik noch hinten dran stecken, glaube ich so. Lass uns erstmal erzählen, worum es geht.
Genau. Es geht um Chan-Lok Kun oder auch einfach nur Lok, der in Hongkong ist und einen Fake-Ausweis braucht, weil er da irgendwie rübergeflüchtet ist und deswegen halt Geld braucht. Der wollte irgendwie bei Barschlägereien sich von den Triaden einen Ausweis geben lassen, wird da ein bisschen übers Ohr gehauen und klaut dann eine Tasche, die voll mit Heroin ist oder Kokain, ich weiß gerade gar nicht mehr. Also auf jeden Fall eine Tasche voller Drogen und will die halt zu Geld machen und flüchtet eben in die Wall City rein, in die Triaden erstmal nicht reingehen, weil da eben ein anderer Typ herrscht und sie da einen Deal haben, dass sie da nicht reingehen. Und kommt dann da an, möchte halt sein Geld machen und stößt dann auf Probleme und auch neue Freunde, die er findet. Und dann entspinnt sich daraus eine Geschichte über Bandenrivalitäten, Freundschaft und irgendwo hinten dran gibt es auch noch eine größere Story zu seinem Charakter und ganz viel Pathos zwischendurch.
Ja. Das ist soweit alles richtig. Genau. Weil wir müssen jetzt hier so ein bisschen zurechtrücken, ja. Also ich bin ja durchaus sozialisiert und ich liebe die Filme des Hongkong-Kinos. Also weniger jetzt die Martial-Arts-Filme, mehr so tatsächlich, wo sich das Ganze hier eigentlich auch zumindest in Ansätzen bewegt. Die Gangster-Filme, also Johnny To, Sui Hak, Chow Yun-Fat, ne? Das sind alles so klingende Namen des chinesischen oder des Hongkong-Kinos, die einfach eine Erinnerung auch an dieses leider nicht mehr existente Kino auch wieder zurückbringen. Sehr hardboiled das Ganze, sehr dreckig, sehr düster, aber hochspannend und grandios stilsicher inszeniert. Und City of Darkness zollt dem durchaus Tribut, aber City of Darkness ist auch eine Hochglanzproduktion, eine chinesische. Es war der erfolgreichste Film in China im letzten Jahr. Der Regisseur Soi Chung hat auch so Sachen gemacht wie Monkey King Teil 2 beispielsweise, der eben auch in diesem Jahr 2022 der erfolgreichste Film in China war. Und wir haben es hier mit einer digitalen Wiederauferstehung der Kowloon Walled City zu tun. Und ich meine, es ist vielleicht nicht die beste Idee, sich vorher einen Dokumentarfilm darüber anzugucken, aber das habe ich gemacht, weil ich diesen Ort einfach so unglaublich faszinierend finde und so einzigartig. Und ich habe mir dann eine Doku angeschaut von 1988, also wo es die Stadt dann wirklich auch noch 5 Jahre lang gab. Ein deutscher Dokumentarfilm, den findet ihr bei YouTube übrigens, kann ich sehr empfehlen. Der ist ziemlich grisselig, aber und VHS-Qualität und so logischerweise aus der Zeit. Aber echt ein sehr, sehr spannender Einblick einfach in dieses in das, wie das da war, so, ne? Also diese winzigen, engen Gassen, Häuser an Häuser, Kästen an, also Häuser kann man ja nicht sagen, sind ja nur Wohnungen, so Kästen an Kästen, 2-3 Quadratmeter halt irgendwie, die Menschen dort teilweise zum Leben hatten. Dann ein florierender Produktionsort halt eben auch, wo billige Sachen produziert wurden, zu erbärmlichen Bedingungen, also hygienisch absolut unglaublich, wirklich, was, wenn die da halt irgendwie den Fisch da auch zubereiten und schneiden und verpacken. Und vor allen Dingen das Wichtigste ist, der Film heißt ja auch City of Darkness und ist angelehnt an das Buch, das gleichnamige, in dem Kowloon Walled City mit großartigen Fotos dokumentiert und porträtiert wurde. Und der Film ist halt einfach ja, der, da, da ist die City gar nicht dark. So, die ist vielleicht irgendwie von den Menschen, von dem, was da abgeht, so dark. Aber es ist mir echt einfach viel zu hell die ganze Zeit, weil es ist stockfinster teilweise gewesen da und du hast nur teilweise eben künstliches Licht gehabt. Und dafür fand ich den dann echt zu geleckt, weil der einfach auch so wahnsinnig, also der ist halt einfach in HD gedreht. Der ist halt einfach computergeneriert teilweise oder in Computerunterstützung auf jeden Fall teilweise. Und ich meine, wir haben einen HD-Screener gehabt in Vollbild und wunderbarer Qualität. Und was mir halt gefehlt hatte, ist so dieses Grainige, weißt du, so dieses Filmische, was da irgendwie hätte reinkommen müssen. Das ist das eine. Und das andere ist halt, wie gesagt, es war mir einfach nicht dreckig genug.
Ja, ich finde es aber sehr bezeichnend, dass du der Erste bist, der sich in letzter Zeit beschwert, dass Filme zu hell sind, weil normalerweise sind Filme immer zu dunkel.
Ja, das ist wohl wahr. Vielleicht, weil ich nicht im Kino gesehen habe.
Ja, ich habe ihn halt im Kino gesehen, das fand ich halt ziemlich geil tatsächlich und ich fand, das kam auch, also für mich kam das gut genug rüber, ich brauche das jetzt nicht todesdunkel, weil ich möchte gern auch sehen, was passiert. Ich habe keine Doku gesehen, ich habe eine Doku gesehen, ich habe Bloodsport gesehen mal im Kino, ich habe gehört, das spielt auch da und wurde auch gedreht, als es das noch gab.
Genau, aber das hat man das ja, ist, das war ja jetzt nicht so der typische Hongkong-Film halt auch so. Ne?
Also so wie ich es mitbekommen habe, soll es schon nicht unbedingt, also du hast jetzt diese Gangsterfilme ja genannt, das soll ja schon eigentlich eher an die ganzen Action-Sachen gehen.
Also das ist das Ding, es ist eher ein Martial Arts.
Genau, es ist ja auch eher, und die gab es ja auch, dieses ganze, alles was Michelle Yeoh damals gemacht hat, und die hat ja auch viel von den Sachen gedreht, und alles diese Richtung geht. Was ich sehr viel gelesen habe und woran ich auch sehr viel denken musste, ist halt Stephen Chow, es ist halt, also für mich ist der Film eine deutlich härtere und ernstere Variante von sowas wie Kung Fu Hustle.
Einfach. Ja, wenn du das als Referenz nimmst, natürlich, klar.
Also ich finde, das ist eine wunderbare Referenz.
Dann solltest du aber auch nicht mal mit Robert unterhalten und dir doch die ein oder anderen Filme anschauen, auf jeden Fall aus dem Hongkong-Kino.
Also ich bin da sehr offen, ich habe da sehr viel Bock drauf. Hm? Ich finde das auch alles ziemlich cool. Ich mochte ich mochte auch als Kind so irgendwelche Jackie Chan, solche Geschichten, die ich im Fernsehen gesehen habe. Und ich finde, Kung Fu Hustle ist halt ein sehr guter Vergleich, weil das halt die Absurdität von allen Kampfchoreos relativ gut trifft. Zum Teil die, in Anführungsstrichen, Übernatürlichkeit, weil er halt eben auch Charaktere Dinge können, die fernab jedweder Realität sind. Also der Film ist nicht in der Realität zu Hause. Und ich behaupte auch, also ich fand, er macht das relativ gut oder okay klar, dass du ja nicht erwarten musst, auch dass es hier die krasse Realität zu sehen gibt, sondern es gibt eben Sachen, die einfach absurd sind, nur dass er eben halt im Vergleich zu sowas wie Kung Fu Hustle halt deutlich ernstere Töne einfach noch anschlägt, was dann wahrscheinlich wieder Soi Chang ist, weil der anscheinend nette Geschichten einfach auch nicht so, also das, was ich, nachdem ich Limbo gesehen habe, war ich auch so, der Mann ist irgendwie ziemlich kaputt, oder?
Ja, naja, aber ich habe Matt Fate gesehen auf der Berlinale gerade und der ist halt einfach völlig abgedreht, also der geht dann mehr so auch in die Richtung hier, dass es halt auch viel Action und Verfolgungsjagden und so sind halt irgendwie durch die Straßenzeilen, und ja, also es ist vielleicht mehr Martial Arts einfach, als ich erwartet hätte. Das ist vielleicht das eine. Und dadurch halt einfach auch viel mehr Drahtseil-Action und ja quasi Unrealistisches, was du schon gesagt hast, was da mit drin ist. Also es gibt quasi einen Gegner, mehr oder weniger, der halt unsterblich ist oder der halt einfach unüberwindbar ist in weiten Teilen. Und ja, also da hat es dann so ein bisschen aufgehört für mich, aber ich habe mir das gern angeguckt, es ist wahnsinnig gut inszeniert, also die arbeiten sehr viel und das fand ich halt wirklich stark mit dieser Umgebung, also mit den engen Häuserwänden, mit den Dächern, mit allem, was dazugehört quasi, wenn man sich das da vorstellt, also das nutzen sie dann schon sehr gut, den Ort dafür. Es sind einige schöne Verneigungen auch an das Hongkong-Kino, Sammo Hung beispielsweise spielt mit, eine Legende des Hongkong-Kinos. Und ich war schon sehr gut unterhalten in jedem Fall, aber ich habe mir so einen Tick mehr versprochen.
Also ich hatte es komplett abgefeiert. Ich bin vor allen Dingen rein, weil ich halt sehen wollte, was für Kämpfe es gibt, weil das für mich so bei der Art Film das ist, was für mich das Relevanteste ist, wie cool sind die Kämpfe gemacht. Und das fand ich, war sehr gegeben, weil die sind also ich finde, die Kampfchoreos sind richtig geil, die sind richtig gut gemacht und auch, ich finde sie halt einfach, wie du auch gesagt hast, sehr kreativ mit allem halt, mit dieser Umgebung und allem, was dabei ist. Sind die realistisch? Nein, natürlich nicht. Es ist Hongkong-Kino. Die Leute hängen an Drahtseilen, die können über die Luft laufen und sonstiges so. Aber also ich hoffe auch, dass niemand, der reingeht, wirklich erwartet, dass da irgendwie was Kämpfe angeht, das realistisch ist, sage ich mal, weil da müssen wir uns, glaube ich, einfach verabschieden, wenn wir irgendwo in Hongkong stattfinden.
Ja, sag ich mal, und ihr müsst damit rechnen, wie du schon gesagt hast, dass es halt auch hier immer mal wieder so die große Pathoskeule halt rausgeholt wird. Ne? Also das Dreckige und Düstere und doch echt Erbärmliche und Arme vor allen Dingen auch, was diese Kowloon Walled City auch darstellte. Die Leute, die hatten ja wirklich nichts, die da lebten. Das wird hier mehr oder weniger ausgeklammert und dafür sieht man dann halt am Ende die Helden im Sonnenuntergang halt irgendwie.
Ja genau, es gibt für alle den großen Sonnenuntergang, aber ich würde nicht behaupten, dass das ganze Harte komplett ausgeklammert wird.
Ja, aber es wird so ein bisschen überpinselt.
Auch, ja, aber er schlägt auch zwischendurch erstaunlich ernste Töne, finde ich, an.
Okay, ja.
Und geht dann damit halt auf seine Art und Weise um, sage ich jetzt einfach mal, weil ich jetzt auch nicht alles verraten möchte.
Ja.
Aber es gibt schon, also es gibt mindestens eine Szene mit einem Kind und einer Mutter und allem, was da passiert. Das ist schon nicht ohne, finde ich. Also das schlägt auch deutlich ernstere Töne an. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, für mich war es ein etwas ernsterer Stephen Chow-Film, sage ich mal. Und da bin ich sehr an Bord.
Ja. Schön, City of Darkness ist der etwas, ja, nichtssagende deutsche Titel oder internationale Titel in jedem Fall. Schön, dass der jetzt in die Kinos kommt, auf jeden Fall. Das ist immer wieder erfreulich, wenn der Film dann auch in groß läuft. Aber auf jeden Fall, ja, ein würdiger Platz 3 in dieser Woche. Du würdest ihn wahrscheinlich noch höher ranken.
Ich habe aber sonst auch nichts gesehen, das muss ich dazu sagen. Ja. Weil was noch spannend ist, finde ich, also er heißt ja Twilight of the Warriors, Doppelpunkt Walled In im Original. Und ich bin sehr gespannt, weil wenn man bei Soi Chang guckt, sind noch zwei weitere Filme angedacht mit dem Titel Twilight of the Warriors. Der eine heißt Dragon Throne und der letzte dann halt Final Chapter und es wird als Trilogie bezeichnet.
Oh, wow.
Und ich bin sehr gespannt, was das wird, weil ich vermute, also es wirkt jetzt erstmal so, als würde es einfach durch verschiedene Epochen einfach irgendwie auch ein bisschen durchgehen. Mhm. Keine Ahnung, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, weil wenn er da mehr so macht in diese Richtung, habe ich Bock drauf auf jeden Fall.
Okay, alright, dann sind wir gespannt. Der Erfolg war ja auf jeden Fall da und das wird sicherlich noch weitergehen. Soi Chang ist ja wirklich auch ein Vielfilmer, der dreht ja pro Jahr mindestens einen Film. Gut, dann also freuen wir uns auf Fortsetzungen und ja, sind erstmal glücklich, dass du hier warst. Danke, lieber Flo. Gute Besserung weiterhin und bis bald.
Bis schön.
Tschüss. Dann. So, und wir haben noch einen weiteren Platz 3 in dieser Woche und zwar, also wir haben uns gar nicht mehr drüber ausgetauscht, ja, ob du das auch so siehst, aber ich hatte den Auftrag quasi, den Film zu sehen und war dann sehr, sehr, sehr angenehm überrascht, muss ich sagen, und angetan von den Protagonistinnen, vor allen Dingen von dem Thema, wie es umgesetzt wurde und vor allen Dingen, was der Film mir erzählt. Und er erzählt die Alltagsrealität von jungen Mädchen mit oder jungen Frauen mit Migrationshintergrund in Deutschland.
Ja.
Würde ich so sagen.
Würde ich auch so sagen.
Ja.
Also genau, die sieben Mädchen wohnen in Eberswalde und haben unterschiedliche Herkunft, also kurdisch, arabisch und Roma. Und ja. Ich unterschreibe auf jeden Fall, dass er in die Kategorie Filme der Woche gehört. Genau. Ja, seit 2019 hat die Regisseurin Ran Beiruti die Mädchen begleitet und so ein bisschen ihre Wünsche und Träume für die Zukunft dokumentiert. Das fand ich total schön. Ich fand, der hat sehr auf Augenhöhe stattgefunden. Das finde ich immer toll, wenn so mit Kindern und Jugendlichen irgendwie gearbeitet wird, dass es dann halt nicht so ein Blick von so Erwachsenen da drauf ist, sondern dass es halt eben so ja, auf Augenhöhe passiert. Ich fand es einen super spannenden Einblick in die Lebensrealität von den sieben Mädchen. Genau, da ist eben auch der, sage ich mal, jeweilige Einwanderinnenstatus, habe ich es jetzt mal genannt, beziehungsweise der fehlende deutsche Pass bei vielen, spielt halt eine große Rolle, auch bei eben diesen Zukunftsplänen und den Wünschen. Und ja, auch, dass die Muttersprache nicht Deutsch ist, schließt da ein paar Türen, was ich schade finde auf jeden Fall. Ja.
Und das andere Thema, was ja ziemlich präsent ist, eben auch bei diesen jungen Frauen, ist halt eben das Heiraten. Ne, es wird halt immer wieder thematisiert, so, ne, ob du schon einen Mann hast, ob du halt irgendwie schon eine Beziehung hast, so, und dann vor allen Dingen diese Frage, will ich das überhaupt so, ne? Also es gibt einfach diese, ne, arrangierten Ehen, es gibt halt einfach Situationen, also wo sich die Frauen auch nicht wehren können dagegen, und die ja versuchen doch schon irgendwo, so gut es geht halt natürlich, irgendwie sich zu befreien davon.
Ich fand gar nicht, dass das so sehr im Vordergrund stand, ehrlich gesagt. Also es war Thema so, also es gab irgendwie auch sowas, da haben die Mädels irgendwie eine Szene nachgestellt von irgendwie so Mutter und Nachbarinnen, und dass es da in der Generation vor ihnen quasi sehr, sehr viel darum ging und für sie selber dann so Secondhand-mäßig auch. Aber ich hatte das Gefühl, dass es bei den Zukunftsplänen bei den meisten tatsächlich eher um berufliche Sachen ging und dass das eher im Vordergrund stand als jetzt irgendwie... Also schon manchmal so in Abgrenzung, dass halt dann gesagt wurde, ja, also um so Familie und Ehe kümmere ich mich dann später. Ich will erstmal meine eigenen Ziele erreichen. Genau, aber ich hatte das Gefühl, dass da eher die beruflichen Träume so im Vordergrund stehen. Und ja, die Verbesserung der allgemeinen Lebenssituation, so platt es irgendwie klingt. Aber,
ja, klar. So die eigenen Träume, ne? Darum geht es ja auch immer wieder halt, ne? Wie man die verwirklicht und was ja, das Leben hier in Deutschland halt irgendwie auch den jungen Frauen halt dann in den Weg stellt, das zu tun, eben mit Migrationshintergrund. Die Filmemacherin Rand Berhouti aus Jordanien stammt sie und lebt aber hier auch schon lange in Deutschland. Und du hast es ja schon erwähnt, es gibt halt immer so diese Planspiele im Endeffekt. Ne? Also es gibt halt so einzelne Szenen aus dem Alltag, die dann gemeinsam nachstellen. Fand ich eine schöne Idee und auch toll gemacht, wirklich. Also wie die mit Leidenschaft da auch rangehen.
Ja, das fand ich auch sehr schön, dass halt die Mädchen selber in so Rollen schlüpfen quasi und das nochmal nachspielen. Ja, so ist das halt für uns in der Schule, zu Hause. Und ja, dann gibt es auch noch, ich weiß nicht, da nehme ich glaube ich nicht zu viel vorweg, wenn ich das sage, dass sie am Ende quasi auch ihre eigenen Träume nochmal darstellen auf einer Bühne beziehungsweise an einem Filmset. Und das fand ich auch super gut, dass es auch irgendwie dann nochmal so richtig, ja, so filmisch inszeniert wird für die. Und genau. Und dann, dass sie da zumindest, da haben sie auch selber gesagt teilweise, ja, wenn es schon jetzt in der Realität nichts wird, aus verschiedensten Gründen, eine will Polizistin werden, dafür muss man perfekt Deutsch sprechen können, da ist sie noch nicht, dann hat sie gesagt, dann will ich es wenigstens in einem Film und dann habe ich einen Teil von meinem Traum erreicht, und das fand ich auch sehr, sehr schön. Mhm. So.
Nee, wirklich toll beobachtet und wie du schon sagst, halt wirklich auch auf Augenhöhe mit den Protagonistinnen. Und zeigt einem auf der anderen Seite halt einfach auch so, wenn man selber dem offen gegenübersteht, dann kann es irgendwie einem so viel bringen, dieser kulturelle Austausch auch, ne, und voneinander zu lernen und sich gegenseitig halt irgendwie zu bereichern. Das ist schon echt schwierig, aber auf der anderen Seite auch so einfach. Mich hatte das so ein bisschen erinnert an Prinzessinnenbart von Bettina Blümner. Mhm. Hast du den mal gesehen?
Nee.
Der porträtiert, das ist gut 20 Jahre her mittlerweile, heranwachsende Mädchen in Berlin eben auch, die eben auch dort hier ihre Träume und Wünsche vor die Kamera bringen, und das dann einige Jahre später, war auch eine Langzeitbeobachtung, halt eben auch mit der Realität abgeglichen wird. Das war wirklich auch ziemlich, ziemlich intim und ziemlich nah dran und auf der Augenhöhe halt eben von den Protagonistinnen. Aber da eben waren es dann allesamt halt irgendwie, nicht unbedingt, war glaube ich keine Protagonistin dabei mit Migrationshintergrund, und hier ist es halt schon mal eine ganz neue und ganz frische Perspektive auch fürs Kino, finde ich.
Ich habe so ein bisschen an Sister Queens gedacht, den habe ich beim Doc-Festival gesehen. Genau, da ist eine kürzere Begleitung sozusagen auch von einer Gruppe Mädchen, die an einem Rap-Projekt in einem Berliner Mädchenclub teilnehmen. Mhm. Und da war es auch sehr, sehr cool irgendwie. Ich finde es immer schön, so Fenster in Lebensrealitäten zu haben durch so Dokumentationen und nicht, also auch gerade bei Kindern und Jugendlichen, die halt nicht unbedingt dazu neigen, so groß dann was zu spielen, sobald eine Kamera auf sie gerichtet ist. So, ich glaube, das ist vielleicht bei Dokumentationen über Erwachsene ein bisschen anders. Und gerade da ist es also bei Kindern und Jugendlichen auch gerade besonders wichtig, dass eben diese Augenhöhe hergestellt wird, weil sie eben nicht unbedingt direkt da ist. Genau. Mhm. Und ja. Was ich auch besonders gut fand, das habe ich nochmal, will ich nochmal hervorheben, dass der Film ja, untertitelt ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, das irgendwie in der Synchronisation zu sehen, weil das irgendwie so sehr dazugehört, dass, glaube ich, hauptsächlich Arabisch gesprochen wird, zwischendurch mal Deutsch und Englisch. Aber es fand ich auch toll, irgendwie viel von der Sprache einfach zu hören. Das stellt ja auch eben genau diese Augenhöhe her, die ich so Fan von bin, offensichtlich.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich fand es auch einfach toll, dass das Randbell Ruti den Film halt eben ja gemeinsam mit den Mädels gemacht hat. Ne?
Ja.
Also das ist wirklich so, ich begleite euch mit der Kamera und bin irgendwie nicht da, sondern sie ist halt auch immer wieder da und wird halt auch angesprochen und ist halt einfach Teil dieser Gang, ne? Die dann wirklich über 3 Jahre, glaube ich, insgesamt, ne, sind es die begleitet wurden. Ja, sehr sehenswert, also auf jeden Fall über uns, von uns zu sehen jetzt im Kino. Danke dir. So, und das schließt unsere Top 3 ab, aber noch lange nicht die interessanten Filme, über die wir reden wollen in dieser Woche. Und den nächsten, den leiten wir ein mit Musik.
Filmstarts der Woche.
Ja, das war mehr oder weniger die Eröffnung, zumindest halt das erste große Stück, was zu hören ist im Film, über den wir jetzt reden wollen, den wir so ein bisschen nachgelagert haben zur Top 3, weil wir da diskutieren wollen drüber, ob Emilia Perez den Besuch lohnt im Kino oder nicht. Im Endeffekt müsst ihr selber entscheiden. Wir geben euch hier nur die Entscheidungshilfe mit auf den Weg. Ich war also zunächst einmal, das kann man vielleicht vorweg schicken, so als Eingang, sehr, sehr gespannt auf diesen Film, weil ich das Kino von Jacques Audiard halt wirklich sehr gerne mag. Heiner, du hast ja auch das ein oder andere gesehen.
Ja, also gerade Un Prophet, ich glaube, einer seiner Ehrenwerke noch zeitlich gesehen.
Ja, das war der zweite, glaube ich.
Der zweite oder so, ist auf jeden Fall nahezu ein perfekter Film für mich. Also den finde ich wirklich durch die Bank fantastisch und
der ist auch wirklich gut, also bitte,
stimme ich auch zu. Wegen diesen Vorschusslorbeeren bin ich eigentlich immer aufgeregt, wenn er wieder was Neues hat. Rust and Bone heißt der andere, glaube ich, habe ich nicht gesehen.
Der Geschmack von Rost und Knochen.
Rost und Knochen.
Das ist der deutsche Titel.
Den will ich mir eigentlich auch nochmal nachholen. Sisters, Brothers, ich glaube, diesmal habe ich es ausnahmsweise mal richtig rumgesagt.
Brothers and Sisters.
Fand ich auch sehr spaßig, habe ich im Kino gesehen, war sehr kurzweilig, viele sehr lustige Momente, die ich nicht erwartet hatte von dem Typen von Un Prophet, der ja doch ein bierernster Film ist und bin deswegen recht auch frohen Mutes und gespannt ins Kino gegangen zu Emilia Perez und auch wieder was ganz anderes im Vergleich zu eben diesen Filmen, die ich bisher von ihm gesehen hatte.
Ja, wenn es etwas gibt, was man Jacques Audiard attestieren kann, dann ist es, dass er unberechenbar ist in der Wahl seiner Filmstoffe. Und es ist zwar schon immer unverkennbar sein Film, aber wie er ihn inszeniert oder was er inszeniert quasi, ist immer wieder sehr wandlungsfähig. Tödliche Bekenntnisse hatte ich tatsächlich auch nicht gesehen 2001, da fehlt mir dann doch einer. Der wilde Schlag meines Herzens war damals auch auf der Berlinale der große Aufschlag eigentlich. Das war ein Remake von Fingers mit Harvey Keitel, den er damals inszeniert hatte, aber ein Prophet, der dann auch in Cannes lief und dort gewann, war wirklich dann ja spätestens der eigentlich der große, die große Ankunft auch im internationalen, in der internationalen Wahrnehmung im Film. Dann folgte Der Geschmack von Rost und Knochen und Dämonen und Wunder, Die Pan, den fand ich auch stark.
Den er komplett in Tamil gedreht hat, ohne die Sprache zu verstehen. Und da sind wir näher an Emilia Perez als mit anderen Filmen.
Dipan erzählte die Geschichte von indischen Einwanderern in Paris. Sisters Brothers, du hast es schon gesagt, ist tatsächlich ein Western gewesen, also auch seine erste englischsprachige Arbeit, ganz was anderes. Und zuletzt haben wir ihn im Kino gehabt mit Wo in Paris die Sonne aufgeht. Das war 2021. Das war ein Beziehungsreigen in Paris, in der Gegend Les Olympiades, also so ein Wohnblock. Und auch der war völlig anders, in Schwarz-Weiß gedreht, wunderschön gefilmt fand ich auch sehr, sehr faszinierend und interessant in jedem Fall. Was seine Filme auf jeden Fall immer auszeichnet, ist, dass sie emotional wuchtig sind, dass sie sehr wuchtig inszeniert sind. Also der macht keine Gefangenen oftmals in seiner Inszenierung.
Auch maximalistisch in vielerlei anderer Form. Einfach viel wird auf die Leinwand geschmissen.
Ja. Er ist ein französischer Regisseur über 70 und tief in der Auteurstheorie drin und sieht sich sicherlich als das schaffende Genie, dem er sein Werk unterordnet. Und ich würde auch sagen, Aneignung ist eines seiner prägenden Stilmittel.
Also er ist auf jeden Fall auch ein sehr französischer Filmemacher und in Frankreich werden seine Werke auch sehr gefeiert, so wie ich das verstehe. Ist er auch wirklich, hat ein Riesen-Standing in dieser, ja, vielleicht ein bisschen hochnäsigen Kinolandschaft Frankreichs.
Aber ich finde das immer wieder interessant, du magst es halt Aneignung nennen in jedem Fall, das liegst du da sicherlich nicht falsch, aber ich finde es immer wieder interessant, dass er sich halt auch irgendwie anderen Themen und anderen Komplexen und anderen Filmarten, Genres teilweise ja auch immer wieder widmet. Das finde ich halt vom Filmischen interessant und reizvoll bei ihm immer wieder. Und so haben wir es jetzt hier bei Emilia Pérez zum einen mit einem spanischsprachigen Film zu tun, mit einem Film, der in Mexiko spielt und nicht weniger inszeniert ist als große Oper, wenn man mal so sagen eigentlich, oder?
Schon. Ja. Also es ist dramatisch bis aufs Tausendste und er hat halt auch die technischen Mittel, um diesen Bombast auf die Leinwand zu bringen. Also es gibt einfach auch Schauwerte, die einfach beeindruckend sind. Also das kann man dem Film auf jeden Fall nicht nehmen, finde ich, dass er viele bombastische Momente hat. Was mich dann allerdings überrascht hat, ist, dass er doch auch trotz all der Kurzweiligkeit, die in gewissen Momenten ist, gerade zwischen den Songs so ein bisschen die Luft ausging für mich. Also
der Film ist lang.
Vom Pacing her, er fühlte sich sogar noch ein bisschen länger an, als ich gedacht hatte. Und ja, mein größter Wunsch während des Films war eigentlich, dass die Musiknummern länger gehen und ein mehr durch den Film begleiten. Jedes Mal, wenn ein längerer Teil des Films keine musikalischen Elemente hatte, merkte ich, wie bei mir die Luft ein bisschen ausgeht.
Aber da wir gerade schon da reingehen, die Form zu besprechen, lass doch kurz einen inhaltlichen Abriss geben. Wir sind in Mexiko roundabout der Gegenwart. Eine Anwältin gespielt von Zoe Saldana wird im Grunde gelockt in die Unterwelt.
Mit Geld.
Mit Geld, mit dem Angebot.
Wer hätte es gedacht?
Und Angst. Also es wird ja auch ein bisschen Angsttaktik verwendet, sie ein bisschen, ja, so das ist die Situation.
Genau, und wir kriegen ja auch am Anfang schon mit, das war jetzt ja, wer, ne, das irgendwie auch spanischsprachig vielleicht schon verstanden hat. Es geht hier vor allen Dingen auch darum, dass sie sich ja selber verkauft eigentlich als Anwältin. Dass sie halt eben, ja, das ganze Justizsystem quasi durchdrungen ist von Bestechung und von Korruption und dass sie da auch ein Stück weit gefrustet ist.
Genau, ihr wird lebensverändernde Mengen Geld versprochen. Sie geht dahin, wird im Grunde vom Kartell entführt, trifft den Kartell Anführer, Boss. Chefe, was auch immer, und wird dann angeheuert, um dieser Person, Emilia Pérez, bei einer Transition zu helfen. Das also eine schwer kriminelle Figur, die trans ist und ihr Leben verändern möchte. Und die Anwältin setzt es dann in die Wege.
Aber auch halt eben raus will aus dem Ganzen.
Ja,
das ist ja so. Es ist ja eine quasi auch eine neue Identität, weil sie halt wirklich aus diesem ganzen Business halt raus will.
Ja, ja, genau. Möchte da raus, nutzt ihre Privilegien und Millionen, die durch Mord und Drogen eingenommen wurden, um dann eben tatsächlich eine Transition zu haben. Und Jahre später treffen Rita, die Anwältin, und Emilia sich wieder bei einem anderen Anlass. Und Rita wird wieder reingezogen, denn die Anwältin möchte nun zurück zu ihrer Familie, die sie für tot hält, und auch versuchen, irgendwie wieder gut zu machen, was sie angerichtet hat, indem sie eine NGO gründet, um Verschwundene in Mexiko wieder zu finden. Das Ganze wird dann noch weiter musical-typisch, melodramatisch bis zu einem Ende, das im Grunde eine Märtyrerrolle für Emilia vorzeichnet, ohne jetzt vollends spoilern zu wollen. Wir begleiten also korrupte Figuren in einer korrupten Gesellschaft, so wird Mexiko hier dargestellt, und das Ganze eben als eine Mischung aus durchaus auch in Teilen erschreckendem oder gruseligem Gangsterfilm und doch sehr buntem, exaltierten Musical.
Ja, ein wilder Mix an Elementen, die da zusammenkommen. Und ja, also allein schon, dass es das gibt, finde ich schon mal nicht schlecht. Weil es ist halt einfach, es gibt nichts Vergleichbares. So, das kann man dem Film zugute halten.
Ja.
Ich freue mich immer, wenn solche Experimente es wirklich bis durch die Zielgerade schaffen, auch wenn ich dieses Experiment nicht als durch die Bank erfolgreich sehen würde, wie man vielleicht vorhin schon so ein bisschen gehört hat.
Es kommt halt drauf an, glaube ich, ob man mitgeht oder nicht. Das ist so die grundsätzliche Frage bei 132 Minuten Film, auf dessen Reise man irgendwie da geht mit Jacques Audiard und mit seinen Figuren.
Ja. Also ich,
ist man dabei oder ist man nicht dabei? So,
ja. Ne? Also ich muss sagen, ich war dabei. Ich habe mich wirklich von dem Film mitnehmen lassen, aber war halt doch auch immer irgendwie im Hinterkopf mir am Wünschen, dass es eine bessere Form dieses Films wäre. Die Figur der Emilia Perez hat leider nicht in meinen Augen, es ist dem nicht gerecht geworden, was sie in diesem Film verkörpern sollte. Und ja, gerade wenn wir dann über das Ende reden wollen, dann ist das besonders herb irgendwie fehlgeleitet oder fühlt sich irgendwie sehr unangenehm an.
Aber es ist konsequent irgendwo. Ne?
Ja, ja, sicherlich.
Was er inszeniert. Es ist sicherlich konsequent, so bis zum Schluss.
Sagen, ja. Von was ist, aus was ist das die Konsequenz?
Ja, ja,
aus
was? Genau.
Nee, aus was, frage ich dich.
Ja, so. Nein, ich meine, es ist konsequent inszeniert, so wie er seine Geschichte inszeniert, was bei der ja auch auf Ablehnung stößt, was ich verstehen kann. Ist es trotzdem irgendwie so der konsequente Schluss dieser Inszenierung?
Aber ich finde, er langt immer doch auch ein bisschen in die Richtung zu zeigen, dass Emilia Perez eine, ja, eigentlich verabscheuenswürdige Person ist durch die Taten ihrer Vergangenheit, und geht dann aber nie den nächsten Schritt, um die Konsequenz dessen irgendwie im Film zu verarbeiten. Also das fand ich irgendwie schwierig.
Ja. Also ich finde, es wird uns schon sehr als Redemption Arc verkauft, so dieses dann unterzieht sie sich all diesen Operationen der Transition, wohnt dann woanders, ist also erstmal komplett raus aus Familie und Umfeld und so weiter, und dann taucht sie wieder aus der Versenkung, und plötzlich ist alles anders. Sie ist super liebevoll, zugänglich wird sie dargestellt und macht dann noch diese NGO irgendwie. Und ich habe beim Schauen auch immer die ganze Zeit gedacht so, ja, aber die Kohle hat sie doch nur durch diese ganzen Verbrechen, und war dann auch so ein bisschen...
Ja, aber es ist ja der Versuch einer Reue, ne? Es ist ja der Versuch halt irgendwie Dinge wieder gut zu machen, die sie halt eben angerichtet hat.
Genau, aber und sie kriegt irgendwie dafür nie auf... auf die Schnauze.
sie wird nicht hinterfragt. Ja. Also am ehesten noch ihre Ehefrau von Selena Gomez übrigens gut gespielt. Emilia Perez übrigens von Carla Sofia Gasson. Also einfach diese drei Hauptdarstellerinnen habe ich keine Kritik dran machen.
Bei Selena Gomez bin ich so 50-50.
Ja, weiß also, ich auch. Da sind, da sind auch so.
Momente, wo sie ihrer Rolle nicht ganz...
Die singt am besten vielleicht, aber sie spielt vielleicht nicht am besten.
Ja, aber sie denen habe ich wenig Kritik. Auf jeden Fall. Aber das am ehesten die auch von mir aus auch kann ich auch das noch kritisieren, aber es war das eine, was ich dem Film geben wollte.
Fair enough. Okay.
Nee, aber das ist die eine Figur, die sich vielleicht ein bisschen hinterfragt. Ansonsten nur umgeben von Speichelleckern und Leuten, die auf demselben Weg sind. Also nicht Transition, sondern, weil es gibt hier eine Transfigur im Wesentlichen und der Respekt von Cis-Menschen ist das Einzige, was sie erreichen kann. Mhm. Sonst halt umgeben von anderen Sicarios, Kartellmitgliedern, die halt auch so, ja, dann suchen wir jetzt die Verschollenen. Ja, wie wär's, wenn ihr die Leute wieder ausgrabt, die ihr alle getötet habt?
Wo haben wir sie nochmal genau eingebuddelt? Ach ja, stimmt.
Ja, also es ist derartig heuchlerisch.
Ja. Also folgendes, ja. Moment. fair enough so. Und es ist halt so, ich meine, vielleicht bin ich auch wirklich, um es nochmal irgendwie mit einem weiteren Anglizismus irgendwie auszudrücken, vielleicht bin ich auch easy bait, ja. Aber ich habe mich wirklich gefreut auf den Film, Jacques Audiard. Ich war gespannt drauf, weil man hörte aus Cannes halt irgendwie, da gibt es einen Film, ne, Musical und so weiter und so fort, ne, und das Thema. Da war ich halt wirklich neugierig drauf, so. Und dann habe ich halt den Anfang gesehen und dann habe ich gesehen, wie die da halt eben tanzen und singen und diese politische Situation oder dieses Rechtssystem halt, dieses Fehlende halt in Mexiko beschreiben, der lässt sich auch ziemlich viel Zeit am Anfang noch so mit dieser ganzen Exposition und war so ein bisschen, gerade wir haben jetzt den ersten Song halt auch gehört und dachte mir, okay, geht das jetzt wirklich irgendwie 2 Stunden lang so weiter?
Wirklich?
Dann wird sie halt eben angeheuert, um dort in dieses, also um ne, von diesem Typen und sie tritt halt eben in diesem Trailer, ne, in so einem Wohnwagen, die ihm dann zum ersten Mal gegenüber und sein vernarbtes, mit Tattoos übersätes Gesicht taucht eben aus dieser Dunkelheit auf, spricht halt eben mit heiserer Stimme, und drückt den Wunsch aus, zunächst halt mal eben sowieso, dass sobald er ihr sagt, was er von ihr will, quasi, hat sie auch kein Zurück, es gibt auch kein Zurück mehr und sie ist halt drin. Und dann war ich tatsächlich auch drin, als Carla Sofia Gascón angefangen hat zu singen. Da war ich einfach so. Also da kann ich nichts anderes zu sagen, als an diesem Punkt hat sich bei mir einfach aufgrund des wirklich großartigen Schauspiels von Carla Sofia Gascón, von der Inszenierung, von diesem Moment einfach an eine Gänsehaut eingestellt, die sich für mich durch die gesamten restlichen 2 Stunden getragen haben. Und ich fand es wirklich bemerkenswert gespielt von ihr. Ich fand auch, ich habe ja zum ersten Mal realisiert halt irgendwie, dass Zoe Saldana, die wir ja kennen aus Avatar, aus Star Trek, aus Fluch der Karibik,
Guardians
of the Galaxy, dass wir tatsächlich es hier mit Zoe Saldana zu tun haben. Also, dass sie tatsächlich auch eben dominikanische Wurzeln hat. Und wie sie halt eben, also ihr Hintergrund dann eben auch dazu, klar, ne, Jasmin, du hast absolut zu Recht gesagt, es gibt zu wenig Mexikaner in diesem oder Mexikanerinnen halt irgendwie in diesem Film auch durchaus. Und es ist eine Schau von außen darauf so, aber es ist eine Inszenierung und es ist eine ziemlich gelungene und streckenweise ziemlich perfekte Inszenierung gewesen für mich so. Und man kann darüber reden und streiten und sollte es auch auf jeden Fall, ob das, was inszeniert wird, dem gerecht wird quasi. Aber wie es inszeniert ist, fand ich schon echt bemerkenswert. Ich hatte Annette gesehen von Leo Carra, das Musical mit den Sparks und war völlig enttäuscht. Das war so ein Film, so ein Musical, was überhaupt gar nicht funktioniert hatte für mich.
Nee, ich fand den ganz
null,
nett.
Gar nicht, überhaupt nicht. Das nett. War wirklich für mich echt Trash und der war echt drüber, fand ich so.
Der ist drüber und der will auch was ganz anderes und der ist auch längst nicht so watchable. Der will einen auch immer so ein bisschen nerven mit dem, was er zeigen will. Aber da sind auch Sachen drin, die ich total beeindruckend fand. Der ist auch sehr mit sich selbst verliebt.
Müssen wir jetzt aber, glaube ich, gar nicht besprechen, wenn wir Emilia noch...
wir haben genug Emilia.
Natürlich, Content. Aber wir sind jetzt, um halt irgendwie Musicals heranzuziehen. Und Emilia Perez ist auch überhöht, ist auch auf jeden Fall drüber so und macht es aber auch konsequent und, wie ich finde, in der Inszenierung gelungen bis zum Ende, auch wenn ich die Songs die haben jetzt nicht so das Ohrwurmpotenzial irgendwie von Soundtracks von Lin-Manuel Miranda.
Nee, leider gar nicht.
Also, gar nicht so, aber der Film hat halt wirklich ziemlich starke Momente, finde ich. Und die haben es für mich dann auch auf die lange Laufzeit getragen.
Also für mich war es so, ich hatte so einen ersten Eindruck nach dem Film, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, ich fand, ich hatte vorher vergessen, dass es ein Musical ist, war begeistert und aber dann so im zweiten Blick darauf und auch mit so ein paar Hintergrundinformationen hat es schon irgendwie das geschwächt und ich finde, bin darüber auch nicht enttäuscht, sondern ich finde es immer eher gut, mehr über Filme dann zu wissen im Nachhinein und ich weiß nicht, Jasmin, du hast ein bisschen Rechercheergebnisse mit mir geteilt, magst du da noch ein bisschen was zu erzählen? Das fände ich auf jeden Fall wichtig.
Ja, ich möchte auch erstmal sagen, handwerklich fand ich den Film auch nicht wirklich gut. Mexiko ist Frankreich mit einem senfgelben Filter. Drei Klischees werden durchs Bild geschoben. Nachts ist, wenn der Filter blau ist. Das ist also Klischee, plump. Die Musical-Inszenierung, ja, Choreografie, da ist viel Geld reingeflossen. Aber wenn wir uns ansehen, was man mit dem Geld auch anstellen kann, Steven Spielbergs West Side Story zum Beispiel, was man mit Geld machen kann, wenn man wirklich auf Musicals Geld wirft. Das geht auch anders. Geld. Das ist hinreichend kompetent gemacht, um eine Geschichte zu erzählen. Und es gibt ein paar Szenen, die einen reinziehen. Das Schauspiel ist, wie gesagt, gut. Aber sozusagen diese Inszenierung reißt es für mich nicht raus, wie sehr der Film sein Thema verachtet. Wir haben von uns gerade besprochen, dieser Film ist das komplette Gegenprogramm. Jemand geht rein, inszeniert in einer Sprache, die er nicht spricht, ohne Rücksicht auf Dialekte oder wen er castet. Sowieso wenig Leute aus Mexiko beteiligt. Einen Film, der versucht irgendwie sowohl die Geschichte von Narkokriminalität und Kartellen als auch Transitionen unter solchen Umständen und wie sehr eine Person sich dann auch ändern kann, das Ganze als Symbol aufgezogen und zu erzählen. Und ja, weiß ich nicht, ob irgendwie eine Geschlechtstransition das beste Symbol dafür ist, dass Mexiko sich von patriarchaler Gewalt lösen müsste und ob Auria, der eben sich, wie er in Interviews erklärt, durchaus geweigert hat, tiefer in Mexiko rein zu recherchieren und der, wie man im Film merkt, hört euch La Vaginoplastia an als Lied, wenn ihr das verstehen wollt, was ich meine, nicht versteht, wie Transition so richtig funktioniert und ob der Richtige ist, das zu erzählen. Und ich bin da jetzt auch nicht alleine, das ist ein schlechter Transfilm, der Transition nicht versteht.
Ja.
Und ich fühle mich in dieser Repräsentation, ich fühle mich verachtet. Ich fühle mich zum einen mit so einer, ist Emilia, wie gesagt, eine Figur, die ich den ganzen Film über komplett unsympathisch fand, auf einem, und nicht mal auf einem gebrochenen Level wie Scarface, weil die Heuchlerei am Ende so stark ist. Es ist nicht so, diese Figur bekommt ein kathartisches Ende für die Zuschauenden, sondern wird halt zu so einer, zu einer heiligen Narco-Saint-Sache. Und, aber natürlich darf sie auch nicht überleben. Und Anerkennung von Cis-Menschen ist, worum es zentral für diese Figur geht, plus irgendwie so inszenierte Reue, die aber auch selbst inszeniert ist. Ganz schlechte Repräsentation. Wie gesagt, eine Trans-Schauspielerin, die diesen Job annimmt, kann ich ihr nicht verdenken. Es gibt selten genug welche. Wir können froh sein, dass eine Transfrau gecastet wurde. Immerhin das.
Ja.
Aber dann, wie gesagt, darauf zu verzichten, MexikanerInnen zu beteiligen an so einem Film, äußerst, äußerst kritisch für mich. Und die lateinamerikanische Kritik ist halt auch nicht so angetan von dem Mexiko-Bild, was hier verkörpert wird, halt eben als so eine zutiefst korrupte Gesellschaft, die dann aber irgendwie durch so Heilsbringer-Figuren irgendwie gelöst werden kann. Und dann wird halt gesagt, ach ja, der Charakter ist in der Dominikanischen Republik geboren, dieser Charakter ist da und da geboren. um halt irgendwie so ein bisschen zu erklären, dass niemand Mexikanisches, Spanisch spricht in diesem Film, weil es dem Regisseur halt egal ist, weil er die Sprache eh nicht versteht.
Und das finde ich so arrogant irgendwie, dass man sagt, ja, hier, das Thema mache ich jetzt mal und es kommt überhaupt nicht... Also dann sich überhaupt nicht damit zu beschäftigen und das auch noch bewusst.
Genau, diese willentliche Ignoranz, finde ich, das verärgert mich wirklich.
Das tut weh, ja.
Genau, also dass jemand mit willentlicher Ignoranz und sowas rangeht, weil er meint, das zu inszenieren. Und dann ist halt die Frage, wer darf solche Stoffe machen? Sehen wir gutes lateinamerikanisches Kino mit diesem Budget? Sehen wir Sachen aus Mexiko? Sehen wir vielleicht mal eine Transregisseurin? I Saw the TV Glow läuft nicht mal im Kino. Dieses Ding kommt überall und dann... kriegt man so ein Bild präsentiert und das ist halt, also ich bin wirklich erbost darüber, wie dieser Film am Ende sich inszeniert. Ich war, also ist auf einem ähnlichen Level, das habe ich hier nicht besprochen, aber weil ich nicht da war, aber auf einem ähnlichen Level wütend wie Civil War oder Girl. Also Filme, die von KritikerInnen halt gelobt werden, während dahinter halt einfach so eine komplett amoralische Betrachtung von gesellschaftlichen Umständen, Personengruppen, marginalisierten Menschen steht. Und ein Regisseur dachte, er hatte eine gute Idee, aber dafür gibt's halt Geld und für gute Filme nicht. Und ja, cool, es sind drei Lieder drin, die gut sind und Leute haben kompetent vor der Kamera getanzt. Fantastisch, aber ich würde auch gerne einfach gutes, queeres Kino gewürdigt wissen. Und ich würde halt auch gerne, dass nicht das die Transrepräsentation ist, die einen Oscar bekommt, während es ein Jahr gab, in dem es einen guten queeren Film nach dem anderen gab und dann ist das hier der raussticht. Nein. Und Musicals, vielleicht sollte das auch den Queers gehören. Der Mensch hat auch gesagt, dass er Musicals nicht mal mag.
Schnipsapplaus war das.
So, dann schaut euch Baldiger an, wenn ihr einen guten queeren Film sehen wollt in dieser Woche oder I Saw the TV Glow. Da haben wir letzte Woche ausführlich drüber gesprochen. Und ja, macht euch selbst ein Bild. Emilia Pedersen läuft ab dieser Woche ziemlich präsent auf jeden Fall in den Kinos.
Und wird wahrscheinlich einiges an Hardware abholen, also die verschiedenen Jurys sind schon alle heiß darauf.
Ich bin gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, weil die Kritiken in den Vereinigten Staaten waren nicht so überwältigend. Der hat eine 71er Metascore.
Ja, aber...
Und ich glaube, also der hat bisher zumindest...
Es wird wohl eine gut erfolgreiche Kampagne gefahren, wo die Schauspieler in... durch paraded werden, wie das bei Academy Awards, Golden Globes und Co. so der Fall ist.
In Cannes hat er den großen Preis der Jury gewonnen und das Ensemble wurde tatsächlich ausgezeichnet, so dass Saldana, Selena Gomez, Carla Sofia Gascón und Adriana Paz sind gemeinsam quasi ausgezeichnet worden und es gab noch einen Soundtrack Award. Und Selena Gomez hören wir jetzt auch noch und den Soundtrack zu Emilia Pérez ab dieser Woche in den Kinos. Und ja, Soundtrack könnt ihr auch gewinnen am Ende der Sendung. Den gibt's dann auch nochmal für euch. So schön. Dann das. Como una perra.
Filmstarts der Woche.
Genau so sieht's aus. Sie sind noch mittendrin in den Filmstarts der Woche. Wir haben noch ein bisschen was für euch. Es sind noch ein paar Filme offen, über die wir reden wollen. Und... das tun wir zuerst über Moana Teil 2. Der eigentlich Vaiana Teil 2 bei uns heißt. Es gibt diese lustige Hintergrundgeschichte. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ich kenn die.
Du kennst die. Okay, alles klar. Es gibt diesen Porno, der irgendwie Moana heißt und deswegen durfte der Film bei uns nicht so heißen.
Ich glaube, die Pornodarstellerin sogar.
Oder sogar, ja, genau, ja. Richtig.
Aber ich habe immer noch nicht verstanden, ob er jetzt noch irgendwo Moana heißt oder nicht.
In den Staaten heißt er noch so, ja.
Ach echt?
Ja,
okay.
Ja, das ist nur eine deutsche Marke Eigenheit. Gewesen.
Genau. Also Vaiana, über den wollen wir reden jetzt, ist wieder da. Wie lange ist das her eigentlich, der erste Teil?
Oh, das weiß ich gar nicht.
Bist du nicht gut vorbereitet oder was?
In diesem Fall nicht. Ich glaube, ich habe festgestellt, länger als ich dachte.
Ja, das stimmt.
Das ist meine Zeitangabe. Genau, Vaiana 2 ist überraschenderweise der zweite Teil zu Vaiana.
Ja, wer hätte das gedacht?
Ja, Überraschung.
Und das ist tatsächlich die Fortsetzung, wer hätte das gedacht, vom 2016er Vaiana.
Ja, siehst du, länger als gedacht. 8 Jahre, ist voll lange.
Ja.
Vaiana ist zurück. Und zieht aber auch direkt schon wieder los eigentlich. Es gibt ein neues Problem. Und Vaiana zieht diesmal mit einer Crew los, um einen Fluch zu lösen, der verschiedenste Inselvölker voneinander trennt. Es gab ja auch schon im ersten Teil so ein bisschen was gibt's noch außerhalb von unserer Insel? Sind da noch andere Menschen? Genau. Und ja, da ist jetzt irgendwie klar geworden, dass ein Gott die Völker verflucht hat und sie sich nun nicht mehr finden. Ja, Vajana zieht los mit einem ausgeklügelten Schiff und einer Crew. Sie hat dabei einen Gemüsebauer, damit es unterwegs was anderes als Fisch gibt. Die Schiffsarchitektin, die dann auch für Umbauten und Flickereien zuständig ist. Und ja, einen starken Mann, sage ich mal. Das ist seine Haupteigenschaft. Zusätzlich dazu ist ein riesen Maui-Fan und ja, hofft sehr, Maui zu treffen. Genau, viele neue Charaktere, fand ich alle gut, lustig, sympathisch. Leider wurden die nicht so richtig auserzählt, hatte ich das Gefühl, weil es eben so viele neue waren. Ja, Schwein und Huhn sind auch wieder mit dabei, wer sich erinnert, auch wieder großartig mit mimischer Komik. Es war ein Fest. ja, die Lieder sind diesmal nicht von Lin-Manuel Miranda und ich habe das Gefühl, das merkt man auch. Also ich hatte danach Ohrwürmer vom ersten Teil wieder und nicht vom zweiten. Es gibt aber einige Hommages. Genau, dass es man eben Melodien wiedererkennt und dann doch ein bisschen mitsummen kann im Kino. Ja, ich fand ihn sehr unterhaltsam. Der Humor hat es für mich genau getroffen. Ich habe ihn auf Deutsch gesehen tatsächlich, weil es zeitlich nicht anders gepasst hat. Dementsprechend waren auch Kinder im Kino, das finde ich ja immer sehr gut. Gab dann immer lustige Kommentare aus der Reihe dahinter. Was machen die jetzt? Ist sie jetzt tot? Ich hoffe, sie ist nicht tot. Oder auch, kann ich noch ein Taschentuch? Genau, ich fand es aber immer sehr schön, dann so diese direkten Kommentare. Von Kindern wohlgemerkt. Ich finde, Erwachsene dürfen im Kino ruhig still sein. Bei Kindern habe ich irgendwie nichts dagegen. Genau, dann gab es auch noch tatsächlich während der Abspannmusik eine kleine Tanzeinlage auf der Bühne von ein paar Kindern. Also für mich insgesamt super Kinoerlebnis und ja, großer Spaß.
Schön, das klingt gut. Auf jeden Fall der Familienfilm der Woche. Ja. Schaut euch Vajana Teil 2 an. Da könnt ihr also jetzt hingehen und ja, für die Fortsetzung euch anschauen von Vajana ab dieser Woche in den Kinos. Ich werde es auf jeden Fall auch noch nachholen mit den Kindern. Ich freue mich drauf.
Ja, viel Spaß.
Der Weihnachtszeichentrickfilm auf jeden Fall jetzt hier für die ganze Familie. Der Film vielleicht nicht ganz für die ganze Familie, aber auch in dieser Woche im Kino ist Der Vierer.
In der Tat, Der Vierer, eine deutsche Komödie über ein Paar, das ja mit einem Vierer ihre Beziehung wieder in Schwung bringen wollen, auf zwischenmenschlicher, aber auch sexueller Ebene. Und das Ganze ist übrigens FSK 6 nur, glaube ich. Hm? Nee, der Trailer ist FSK 6, sorry.
Aber der Film hätte es wahrscheinlich auch verdient, oder? Also was ich so gesehen hatte, war ziemlich verhuscht.
Ja, nee, das ist, ist kein richtig sexy Film, muss man sagen. Es ist ein,
traurig.
Es ist eine Figurenkomödie, wo es um eben eine Konstellation von vier Leuten im Wesentlichen geht. Eben dem Paar Sophie und Paul, gespielt von, also Paul Florian David Fitz, der auch am Drehbuch mitgearbeitet hat, Sophie von Julia Koschitz und dann, den zwei Leuten, die sie zum Vierer eingeladen haben, einmal Lukas, den besten Freund von Paul seit Kindertagen, gespielt von Friedrich Mücke und Mia, einer Studienfreundin, einer alten von Sophie, Lucia Barrado spielt die. Und ja, das sind die vier Figuren. Das Paar beginnt erstmal vor dem Aufbruch zum Vierer, wo sie sich in einer Bar treffen wollen, erst schon sich in ihrer Wohnung zu streiten. Und das Ganze eskaliert, während zwischen Mia und Lukas, die in der Bar warten, große romantische und sexuelle Spannung sich aufbaut. Und ja, es entwickelt sich halt durch diese ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen, Katastrophen weiter, bis sie tatsächlich auch zum Vierer gemeinsam in einem Bett liegen, was auch awkward ist, wie viele halt sind. Der ganze Film ist awkward. Am Ende ist es halt eine Beziehungskomödie. Durchaus auch in Teilen unterhaltsam. Für mich eine Spur mononormativ am Ende mit den Sachen, aber letztlich ist es halt auch ein Film, der einen wahren Kern hat, nämlich, dass, um eine Beziehung zu öffnen, muss man erstmal sich in der Beziehung öffnen, miteinander reden und ja, an den Punkt kommen, wo man das Vertrauen hat, über Bedürfnisse und so etwas zu sprechen. Und die Figuren haben das vorher nicht getan und das fällt ihnen jetzt vor die Füße. Und das eben zu komödiantischem Effekt. Ich hätte gern vielleicht noch eine Repräsentation gehabt von Leuten, die dazu in der Lage sind, sowas zu machen. Das wäre ganz cool gewesen, aber so an sich sehe ich nichts Schlechtes dran. Ich war ganz unterhalten. Wer Friedrich Mücke und Florian David Fitz schon immer gechippt hat und sie küssen sehen möchte, kann diesen Film gehen. Ansonsten bietet er ja wenig Spannung für mich, aber auch unterhaltsam gezeichnete Figuren. Ja, deutsche Beziehungskomödie ist ganz solide, hat ein vages sexpositives Thema. Gibt's Schlimmeres?
Ja, ich glaube, ich bin raus. Der Vierer ab dieser Woche zu sehen. Danke dir, dass wir auch den noch abgedeckt haben. Was wir nicht abgedeckt haben in dieser Woche ist Caddo Lake. Das ist ein Mystery-Thriller. Da soll es irgendwie um Zeitreisen gehen. Alles ganz mysteriös und seltsam und so.
Ja, also läuft, es ist im Grunde, wenn ihr Dark, von Dark noch nicht genug hattet, könnt ihr das jetzt nochmal auf amerikanisch gucken.
Sehr schön. Also wer Bock darauf hat, kann Caddo Lake ab dieser Woche sehen. Amerikanischer Mystery-Thriller. Und ein Dokumentarfilm über Jeff Koons, der Künstler, wird dort porträtiert. Und das waren sie, die Filmstarts für diese Woche. Wir hören noch ein kleines bisschen Musik aus dem Soundtrack zu Vaiana 2.
Und ihr? Ihr seid doch nur hier, um eine heiße Story zu kriegen, nicht wahr? Fotos von mir, die ihr an eure Schmierblätter verschabeln könnt.
Frank.
Na, ihr glaubt, ich bin ein ziemlicher Held, der Mann der Stunde. Aber weiß dann einer von euch, was ein Mann hier drinnen ertragen kann?
Frank, Sie sind nicht deinetwegen hier.
Ja, das war ein wunderbarer Ausschnitt aus Die nackte Kanone. Und das bringt uns dazu, dass Jim Abrams gestorben ist mit 82 Jahren in dieser Woche. Und ja, passend dazu, nicht passend zum Tod, aber es ist zufälligerweise gleichzeitig jetzt erschienen, eine Box mit den Filmen von Zucker Abrams. Zucker, legendär, Die nackte Kanone Filme natürlich, Die unglaubliche Reise am verrückten Flugzeug, Airplane. Und viele, viele mehr, also jetzt zu finden in der Zucker Abrams Zucker Box, erschienen bei PlayOn. Und die gibt es auch gleich zu gewinnen beim Filmriss Filmquiz hier. Horizon ist ebenfalls erschienen ab sofort über Tobis, der erste Teil des Western-Epos von Kevin Costner, auf dessen Fortsetzung wir ja jetzt warten müssen, leider Gottes noch eine ganze Weile. Also Horizon ist jetzt auch auf DVD und Blu-ray zu erwerben. Da könnt ihr ihn nachholen, falls ihr ihn verpasst habt. Genauso auch The Dead Don't Hurt, die Regiearbeit von Viggo Mortensen mit einer großartigen Vicky Krieps in der Hauptrolle und Viggo Mortensen in Western, der jetzt auf DVD und Blu-ray bei Alamod erschienen ist. Wir haben außerdem noch für euch ein paar Exemplare von 2:1, die Komödie mit Sandra Hüller unter anderem in der Hauptrolle, der ja auch ein großer Kinoerfolg war in dieser Woche und jetzt bei X-Filme als DVD und Blu-ray erschienen ist. Und wo gibt's das Ganze? Natürlich hier.
Filmriss Filmquiz.
Genau, beim Filmriss Filmquiz in der letzten Woche gab es Grand Budapest Hotel mit dem großartigen Ralph Fiennes, der dort ja seinen Auftritt hatte und deswegen uns drauf gebracht hatte, das nochmal zu spielen hier. Den hatten wir letzte Woche im Vatikan. Und in dieser Woche gibt es ein neues, und zwar dieses.
Weib, dein Wort bedeutet mir überhaupt nichts.
Hey. Kack. Wenn du Ronan tatsächlich erledigen willst, glaube ich nicht, dass das die beste Vorgehensweise ist.
Bist du nicht der, den dieses Weib versucht hat zu töten?
Naja, sie ist nicht die Erste, die das versucht hat. Guck mal hier. Das war eine rattenscharfe Braut auf Rajak. Hat mir eine Gabel reingerammt, weil ich morgens abhauen wollte. Und hier, das war eine Cree-Lady. Wollte mir den Brustkorb aufreißen. Sie hat mich mit so einer dünnen, kleinen Askavarierin vom Nova-Archiv erwischt. Ich brauchte Informationen. Schon mal eine Askavarierin gesehen? Die haben Tentakeln und Zähne wie Nadeln.
Wenn du denkst, ich stehe auf sowas, dann scheint egal zu sein. Aber der springende Punkt ist, sie hat Ronan verraten und jetzt macht er Jagd auf sie. Und wenn er sie findet, dann kannst du...
Warum sollte ich ihm mit dem Finger über die Kehle streichen?
Was? Oh, das ist eine symbolische Geste. Das bedeutet, dass du ihm die Kehle durchschneidest.
Ich würde ihm nicht die Kehle durchschneiden. Ich hacke ihm den ganzen Kopf ab.
Das ist eine allgemeine Geste dafür, dass man jemanden umbringt. Du kennst das, oder? Du hast das schon mal gesehen.
Ja.
Ja, jeder kennt das.
Nein, nein.
Tja, wenn ihr das kennt und wisst, was das war, schickt uns eine Mail an folgende Adresse.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Zu gewinnen gibt es außerdem in dieser Woche die angekündigten Soundtrack-CDs von Sony, die sie uns freundlich zur Verfügung gestellt haben, hier zu Emilia Perez. Dann gibt es zu Vajana 2 Cups, Notizbücher und Stickersets. Und zu City of Darkness haben wir außerdem noch The Raid Teil 2, das Martial Arts Opus und Freikarten für euch. Außerdem gibt es noch aus der letzten Woche Marianngraben, das Buch, die Buchvorlage erschienen im Bastei Lübbe Verlag. Und zur Serie, die jetzt bei Netflix zu sehen ist, Achtsam Morden, gibt es die Romanvorlage, den ersten Teil aus dem Heine Verlag für euch. Viel zu gewinnen und wir sind damit raus.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Verabschiedet sich bei euch. Ja, eine bunte, gemischte, vielfältige Sendung mit vielen Stimmen. Es hat mich sehr gefreut, liebe Mia.
Jo, mich auch. Bis bald.
I think it's time to blow this thing. Und liebe Jasmin, danke, dass du da warst.
Sehr gerne. 3, 2, 1,
let's jam. Der Heiner ist schon raus. Den Flo grüßen wir auch ganz herzlich. Und alle da draußen, schönen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Filmriss-leipzig.de zum immer wieder nachhören und gern haben. Lars sagt Tschüss. Bis dann.